Der Predigttext ist Römer 13, die Verse 8 bis 14. Wir schließen auf unserer Reise durch den Römerbrief jetzt das 13. Kapitel ab und beginnen, wie gesagt, bei Vers 8 zu lesen in Kapitel 13 bis 14, Ende des Kapitels. Das ist das Wort unseres Gottes. Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und jedes andere Gebot, das es gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies tut, als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien, Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Lieber Herr, wir danken dir für diese Worte, wir danken dir für diese Ermahnung, Ermunterung und wir bitten, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst, so wie wir das nötig haben. Öffne du unsere Ohren, schenke du Glauben zu hören und zu verstehen und zum Gehorsam und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Amen. Ich bin sicher, dass ihr mit mir einverstanden seid, wenn ich sage, dass das große Thema der Bibel die Liebe ist. Seid ihr einverstanden? Sehr gut. Das Thema der Liebe ist in jedem Buch der Bibel zu finden. Die Liebe Gottes, seine Liebe für die Menschen, die Liebe zu Gott, die Liebe der Menschen untereinander, Nächstenliebe, ja, Feindesliebe, wahre und falsche Liebe. Jesus sagte zu seinen Jüngern in seinen letzten Ermahnungen an sie, bevor er aus Liebe sein Leben hingab, da sagt er: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Und der Apostel Johannes, der das aufschrieb und der sich selbst den Jünger nannte, den Jesus liebte, weil er so begeistert war von der Liebe des Herrn, hat er sich so genannt. Er schrieb später, dass das Gebot Jesu eigentlich nicht ein neues Gebot ist, sondern das, was von Anfang an gegeben wurde. Er schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 7 und dann 10, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und kein Anstoß zur Sünde ist in ihm. Und in seinem zweiten Brief schrieb er nochmals, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Das ist das Gebot. Und der Apostel Paulus betont das nicht weniger. Er schreibt gar an seinen Nachfolger Timotheus, dass die Tora, die Weisung, das Gesetz, das Wort Gottes, dass dieses Wort Tora steht für eben das Gesetz, das Wort Gottes. Die Tora wurde dazu gegeben, um zur Liebe anzuleiten. Das ist, was der Paulus schreibt. Das Ziel, 1. Timotheus 1, 5, das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen. Das Ziel der Tora eigentlich ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das Ziel, warum Gott sein Gesetz gegeben hat. Und hier in Römer 13 fasst der Apostel eigentlich zusammen, was er am Anfang seiner Ermahnungen zum praktischen Christenleben eingeführt hat. In Kapitel 12, ganz am Anfang, da schreibt er, da gibt er das Prinzip des christlichen Lebens. Und das ist kurz gesagt, der Gottesdienst als Hingabe des Lebens im Leib für Gott. Und dies in einer erneuerten Gesinnung, die sich nicht nach der Weise der Welt richtet, sondern nach dem guten Willen Gottes. Das ist das Prinzip des christlichen Lebens. Also Hingabe unseres ganzen Lebens, auch unseres Leibes für Gott, in einer Gesinnung, nicht nach der Weise der Welt, sondern nach Gottes Willen. Und die Summe dieser Art von Leben ist die Liebe. Das schreibt er jetzt hier gegen Ende des 13. Kapitels. Darum sagt er am Anfang des Abschnitts, Römer 13, Vers 8, dass wir schuldig sind oder dass die Pflicht, die wir haben, die ist, dass wir einander lieben. Und in Übereinstimmung mit 1. Timotheus 1, 5, das Ziel des Gesetzes ist die Liebe, sagt er, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Oder wenn wir das etwas paraphrasieren wollen, etwas mit anderen Worten noch beschreiben, was Paulus meint, wenn ihr liebt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Das ist eigentlich ganz einfach, nicht wahr? Wenn ihr liebt, habt ihr alles richtig gemacht. Wir müssen nichts anderes tun, als zu lieben. Dann tun wir das, was Gott von uns will. Und der Apostel könnte jetzt hier enden. Das tut er aber nicht. Weil wir dann nämlich nicht die Frage beantwortet hätten, wie denn diese Liebe eigentlich aussieht. Wenn uns gesagt wird, du musst einfach lieben, dann machst du alles richtig. Ja, aber wie sieht das ganz konkret aus? In dieser von der Sünde und damit von Mangel an wahrer Liebe gekennzeichneten Welt brauchen wir eine Antwort auf die Frage, was ist Liebe? Und wie liebt man denn richtig? Und eben diese Doppelfrage beantwortet der Apostel in den folgenden Versen. Ich bin sicher, dass ihr auch mit mir einverstanden seid, wenn ich sage, dass es eine ganze Menge von Missverständnissen davon gibt, was Liebe tatsächlich ist. Einige stammen davon, dass die Texte, die wir eben zitiert haben, falsch interpretiert werden. Das geschieht ganz oft. Und darum mag es hilfreich sein, wenn wir zuerst einige dieser Missverständnisse aussortieren. Sie haben oft damit zu tun, dass Liebe und Gesetz als Gegensätze oder Alternativen gesehen werden. Nicht, wie Paulus das hier dann erklärt. Liebe und Gesetz werden als Gegensätze oder Alternativen gesehen. Da gibt es Aussagen, die etwa so klingen: Wenn ich die Leute nur liebe, dann brauche ich nichts anderes zu beachten, ich liege dann automatisch richtig. Augustinus soll so etwas gesagt haben: Liebe und dann tue, was du willst. Das kann man richtig und falsch verstehen, nicht wahr? Wenn ich nur die Leute liebe, dann brauche ich nichts mehr zu beachten, ich liege dann automatisch richtig. Und mit Liebe oder Lieben meint man da oft eine emotionale Zuneigung und nichts mehr. Und dann wäre diese Aussage falsch. So wird zum Beispiel gesagt von Leuten, die die Verurteilung der Homosexualität ablehnen. Diese Leute sagen manchmal, Homosexualität ist nicht falsch, auch nicht aus Gottes Sicht. Wenn sich die zwei lieben, dann ist es okay. Oder man sagt, in einer Bemühung, die Liebe gegen das Gesetz zu stellen, dass das Gesetz einengt, aber die Liebe befreit. Auch hier spricht man wahrscheinlich von einer Art von Liebe, die mehr auf Emotionen basiert. Das Gesetz ist ein starrer, harter und unbarmherziger Rahmen mit lauter Einschränkungen, wogegen die Liebe sanft und gefühlvoll, barmherzig und verständnisvoll sein. Ähnlich wie man zum Beispiel Gesetz und Geist einander gegenüberstellt. Das Gesetz engt ein, aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das hört man ab und zu so zitiert, aus dem Zusammenhang gerissen. Paulus räumt in seinen Worten hier auf mit solchen Missverständnissen. Er sagt deutlich, dass Liebe und Gesetz keine Gegensätze sind, sondern dass sie tatsächlich eine Einheit sind. Er zeigt, dass das christliche Leben, das geistliche Leben des Christen, sich tatsächlich an den Geboten orientiert, also am Gesetz. Es ist nicht so, dass die Gebote oder das Gesetz die Liebe produzieren kann. Vielmehr ist es der Geist Gottes, der die Liebe wirkt. Aber die Liebe, die der Geist wirkt, ist im Einklang mit dem Gesetz Gottes. Die Liebe, die durch den Geist gewirkt wird in uns, ist im Einklang mit dem Gesetz Gottes. Wenn wir dazu die Verheißung der Propheten Jeremia und Hesekiel genau lesen, dann sehen wir eben dies. Gott verheißt durch die Propheten, dass er im neuen Bund durch seinen Geist die Herzen von Menschen erneuert, so dass sie eine neue Gesinnung bekommen. Und das sieht so aus: Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also, der Geist, der die Liebe wirkt in uns, die Liebe zu Gott, die Liebe zu seinem Wort und zu seinem Gesetz, der wirkt, dass wir in seinen Ordnungen wandeln, mit seinem Gesetz in Übereinstimmung sind. Und dazu kommentiert Sinclair Ferguson, er hat manchmal wirklich ganz treffende Aussagen zu diesen biblischen Stellen. Er sagt, das geisterfüllte Leben ist ein gesetzliebendes und ein geboteerfüllendes Leben. Das geisterfüllte Leben ist ein gesetzliebendes und ein geboteerfüllendes Leben. Und Dazu müssen wir natürlich sagen, der Antrieb für die Liebe ist nicht das Gesetz, sondern der Heilige Geist. Er bewirkt die Liebe. Das Gesetz kann nichts bewirken in uns. Aber der Heilige Geist tut das und er bewirkt in diesen neuen Herzen, die er schafft, eine Liebe zum Gesetz Gottes, weil das Gesetz von Gott kommt. Darum lieben wir es. Ich lege meinen Geist in ihr Inneres und ich werde es, ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Das ist die Verheißung des neuen Bundes. Gott legt das Gesetz in unser Inneres. Also da kommt es jetzt von innen heraus, dass wir die Gebote Gottes lieben, das Gesetz lieben und es ist auf unser Herz geschrieben, nicht mehr auf steinerne Tafeln von außen an uns heran als Forderung, sondern es ist in unserem Inneren. Aber es ist das gleiche Gesetz, das gute Gesetz Gottes, das uns eben anzeigt, was Liebe ist. Das Gesetz hat tatsächlich eine große Bedeutung. Es spielt eine umfassende Rolle darin, wie der Herr uns darin führt, in Liebe zu leben. Gott hat dem Gesetz verschiedene Funktionen oder Gebräuche gegeben. Wir haben schon öfter davon gesprochen, dass es diese drei Gebräuche des Gesetzes gibt. Also das Gesetz hat verschiedene Funktionen. Paulus spricht hier in Römer 13, Vers 8 bis 10, von dem sogenannten dritten Gebrauch des Gesetzes. Zuerst spricht er ja im Römerbrief sehr deutlich davon, dass das Gesetz uns nicht gerecht machen kann. Das Gesetz hat diese Kraft nicht, uns gerecht zu machen oder uns gut zu machen oder mit diesen Worten von hier, um Liebe in uns zu produzieren. Das hat das Gesetz nicht. Das Gesetz kann nicht bewirken, was Gott fordert. In seinem ersten Gebrauch zeigt das Gesetz die Heiligkeit Gottes auf. Die Heiligkeit, die es von uns auch fordert, verlangt. So sollt ihr sein. Und damit überfordert uns das Gesetz. Es ist eine Überforderung, wenn das an uns sündige Menschen so herangetragen wird, als Anforderung, du sollst lieben und das geht so und so und so und so. Und dadurch deckt das Gesetz unsere Sünde auf, unsere Sündhaftigkeit und unser Unvermögen, das aus unserer Kraft zu tun, was es verlangt. Es deckt die Sünde auf und macht sie erkennbar. Und es macht erkennbar, dass wir Erlösung brauchen. Und so treibt uns das Gesetz zu Christus hin. In Kapitel 3 vom Römerbrief schreibt Paulus, dass wir durch den Glauben an Christus gerechtfertigt werden. Nicht durch das Gesetz, aber mit Hilfe des Gesetzes. Weil es eben Christus offenbart und zu ihm treibt. Aber in der Funktion des Gesetzes, die der Apostel hier beschreibt, in Römer 13, ist es uns eine Hilfe, die Liebe zu leben, indem es uns zeigt, wie Liebe aussieht. Das Gesetz definiert die Liebe. Es sagt, das ist die Liebe, die Gott euch gebietet und die ihr jetzt auch leben könnt, weil er euch die Kraft des Geistes gegeben hat. Also am Anfang war das eine Forderung, die uns überfordert, aber jetzt nicht mehr, nachdem Christus gekommen ist und seinen Geist ausgegossen hat über uns und uns die Kraft gegeben hat, ist es nicht mehr eine Überforderung. Aber es ist immer noch die Anforderung an uns Christen, so zu leben. Vorher konntet ihr nicht, aber jetzt könnt ihr. Es hat sich nicht so viel geändert in dem, was Gottes Wille ist. Gottes Wille ist immer noch der gleiche. Liebe, dann erfüllst du mein Gesetz. Und das war schon immer so. Liebe war im alten Bund die gleiche, wie sie im neuen ist. Bevor Christus unser Heil bewirkte und dann den Heiligen Geist sandte, waren wir durch die Sündhaftigkeit gehindert, richtig zu lieben. Jetzt, durch das Wohnen des Geistes in uns, kräftigt er uns dazu. Er gibt uns, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, das Wollen und das Können. Und darum sagt Paulus, dass wir das Gesetz erfüllen, indem wir nach seiner Definition lieben. Wir wollen lieben, aber ohne die Anleitung des Gesetzes können wir womöglich Liebe falsch verstehen, uns eigene Vorstellungen davon machen, was Liebe ist. Und darum gibt es im Neuen Testament, in den Briefen der Apostel, so viele sogenannte parenetische Teile, ermahnende Erklärungen darüber, wie wir leben sollen. Das habt ihr oft schon gelesen, oder? Da wird uns so viel gesagt, wie wir als Christen in der Gemeinde untereinander und überhaupt, wie wir als Christen leben sollen. Und diese Teile in den Briefen der Apostel sind nichts anderes als Anwendungen des Gesetzes für erlöste Christen. Im Alten Testament sagt das Gesetz eigentlich vor allem, du sollst nicht. Das beginnt fast immer so. Du sollst nicht. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren. Das ist das, was Paulus hier zitiert. Und das war so formuliert im Negativen, weil sich das Volk Gottes sozusagen im Kindheitsstadium befand, in einer unreifen Phase. Kleinen Kindern sagen wir das oft, nicht wahr? Zum Beispiel, tu das nicht, fass das nicht an. Fass die heiße Herdplatte nicht an. Wir sagen nicht mehr, einfach tu das nicht. Das ist für das Kind am einfachsten zu verstehen. Wir erklären den Kindern nicht, wie Elektrizität funktioniert, wie das geht, wenn man den Schalter dreht, wie dann die Teile aufeinander gehen und dann der Strom in die Herdplatte fließt, warum diese Dinger heiß werden und all das, warum es lange warm bleibt. Und wir erklären ihnen auch nicht, wie die Herdplatte und eine Pfanne darauf zum Kochen gebraucht werden sollen, wie sie das tun können. Wir sagen einfach nur, fass es nicht an, weil sie im Moment nicht mehr wissen müssen und nicht mehr verstehen können, in dieser Phase des Kleinkindalters. In diesem Stadium der Unreife macht diese negative Form der Gebote Sinn, nicht wahr? Aber dann, nachdem das Volk Gottes in Christus die Reife und die Fähigkeit erlangt hat, entsprechend zu leben und zu handeln, zeigen die Apostel mehr und mehr, was die positive Bedeutung der Verbote ist, was eigentlich das Gebot ist, das aus dem Verbot kommt. Prinzipiell sagt Paulus das in Vers 9 bis 10 hier so, das Gesetz ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So erfüllst du das Gesetz. Also er sagt das jetzt in der positiven Weise. Wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selbst, das ist positiv, dann erfüllst du das Gesetz. Erkenne, dass nicht Ehebrechen bedeutet, treu zu sein, so wie Gott treu zu uns ist. oder nicht töten, das bedeutet nicht nur niemanden umzubringen, aufpassen, dass wir niemanden umbringen in unserem ganzen Leben. Das ist vielleicht nicht so schwierig. Nicht zu töten bedeutet, das Leben deines Nächsten in jeder möglichen Weise zu fördern. Nicht zu stehlen, das bedeutet, gib deinem Nächsten, was er benötigt. Arbeite fleißig, damit du etwas übrig hast, um zu geben, denen, die es nötig haben. Nicht begehren, das bedeutet, nicht für mich, sondern für den anderen das Gute zu wollen und zu suchen. Das ist die reife christliche Anwendung des Gesetzes, die Paulus übrigens auch im Epheser 4 so beschreibt. Epheser 4 und 5, auch andere Beispiele. Dagegen ist die Weise, den Glauben zu leben, indem wir alles Mögliche zu vermeiden suchen, also nur die Gebote im Negativen zu halten. Das würde heißen, als Christ zu leben bedeutet, dies oder jenes nicht zu tun und dann ist gut. Das wäre eine sehr unreife Art des Christseins, wenn wir aus so einem Vermeidungsverhalten herausleben würden. Dadurch würden wir nicht wirklich lieben, nicht wahr? Wir würden niemandem etwas geben. Und das Gesetz würden wir dann nicht wirklich erfüllen, so wie es von Gott gedacht ist. Und das Gesetz in dem Sinn zu erfüllen, wie wir es als Christen können und sollen, heißt, nach seiner Anleitung aktiv zu werden. Nach der Anleitung des Gesetzes aktiv zu werden. Liebe ist tätig, sie ist aktiv. Sie geht auf den Nächsten zu und gibt ihm etwas, das er benötigt oder wovon wir wissen, dass er es sicher benötigt. Um das zu fördern, ist uns das Gesetz in seinem neuntestamentlichen Gebrauch gegeben. Die Gebote sind aber auch nicht ein Katalog dessen, was wir von anderen erwarten können. Und als das wird es oft missbraucht, auch unter Christen. Wir sehen das Gesetz als einen Katalog von dem, was wir erwarten können von den anderen. Wenn er mich richtig lieben würde, dann würde er. So. Das ist eine Falle, in die wir oft hineintappen. Wenn wir für uns definieren, was Liebe ist, könnten wir leicht dazu kommen, dass wir denken oder sagen, so müsste XY eigentlich mit mir umgehen, wenn er oder sie mich wirklich liebt. Hast du das schon so gedacht? Ich schon. Diese Gedanken sind fehl am Platz. Das ist nicht Liebe. Auf diese Weise liebst du nicht, sondern du forderst nur das, was du tun solltest. Du begehrst, statt dass du gibst. Und wenn wir jetzt weitergehen zur zweiten Hälfte des Abschnitts, den wir gelesen haben, wenn Paulus hier sagt in Vers 11, dies tut als solche, die die Zeit erkennen. Dann gibt er eigentlich einfach weitere Anleitung dazu, wie wir gemäß dem Gesetz lieben sollten. Noch einmal, er sagt, dies tut. Das bedeutet, Liebe ist aktiv. Sie fragt nicht, was kann ich für mich herausholen? Wo finde ich die Leute, die mich so lieben, wie ich es hier gelesen habe? Nein, aber wir suchen auch nicht eine Gemeinde mit dieser Absicht, Leute zu finden, die mich richtig lieben, sondern wir suchen eine Gemeinde, wo wir die lieben können, die es so brauchen, wie ich es aus dem Gesetz erkenne. Es wird deutlich, wenn wir genau hinschauen, welche Herzenshaltung eigentlich hinter diesen Werken der Finsternis steht, die Paulus hier aufzählt. Schwelgereien, Trinkgelage, Unzucht, Ausschweifungen, Streit, Eifersucht. Diese Sünden, die haben alle ihren Ursprung in falschem Begehren. Das Herz begehrt, sich an Dingen zu ergötzen, um sich damit ein gutes Gefühl zu verschaffen. Das ist die Selbstliebe, nicht wahr? Wir wollen uns selbst Gutes tun und dazu begehren wir Dinge, die uns das Gute bringen sollen, damit wir ein gutes Gefühl haben. Bei den ersten dieser vier, die Paulus hier aufzählt, die könnten wir als offensichtlich grobe Sünden bezeichnen. Das sind da Dinge, die wirklich krasse Sünden, Schwelgereien, Trinkgelage, Unzucht, Ausschweifungen. Wer so etwas tut, der ist kein anständiger Christ. Das kennen wir, das sagen wir alle wahrscheinlich, oder nicht? Wir halten uns davon fern, von diesen Dingen. In dieser Gefahr waren vielleicht die Christen in Rom des ersten Jahrhunderts, an die Paulus schrieb. Aber Streit und Eifersucht, das kennen wir, das kommt uns schon ziemlich näher, oder nicht? Aber im Herzen ist die gleiche sündige Haltung, die beides hervorruft. Die groben, schlimmen Sünden, die Ausschweifungen und die sexuelle Ausschweifung und all das. Und Streit und Eifersucht. Die gleiche Herzenshaltung liegt dem zugrunde, all diesen Dingen. Ich will, ich brauche für mich. Und darum streiten wir. Weil wir finden, dass der andere uns das nicht gibt, was ich will und brauche für mich. Darum streiten wir und darum sind wir eifersüchtig auf andere. Und diese Dinge sollen wir ablegen, indem wir zwei Dinge beherzigen. Was sind diese zwei Dinge? Das erste ist, dass wir erkennen sollen, schreibt Paulus hier, dass unsere Rettung, der Tag des Heils, der Tag, an dem der Herr wiederkommt, näher rückt. Es kommt näher. Es ist näher jetzt als an dem Tag, da wir zum Glauben kamen. Das ist logisch natürlich. Wir sollen in dieser Naherwartung leben, damit wir nicht in diese Sünden fallen. Nicht schlafen, sagt er. Das heißt, wachsam leben in der Liebe, nicht unseren sündhaften Begierden nachgeben, nachleben, nicht von anderen begehren, dass sie uns ein gutes Leben geben. Es heißt, in Erwartung und im Aufblick auf den Tag des Herrn leben. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das ist das, was Paulus im Psalm 16 auch meint. Wir haben Psalm 16 vorhin gesungen. Ich habe den Herrn stets vor Augen, und weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Dieser Blick, dieser stetige Blick auf den Herrn, der bewahrt uns davor, zu wanken, nachzugeben, wenn die Versuchung zur Sünde kommt. Oder Petrus schreibt, 1. Petrus 3, 15, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Heilig heißt besonders, reserviert. Der Platz in meinem Herzen ist für Christus reserviert. Nur er darf da bestimmen. Da hat die Sünde keinen Platz mehr. Die Versuchung zur Sünde wird erfolglos sein, wenn der Herr in meinem Herzen den Platz hat, der ihm gebührt. Und Psalm 119, wir haben aus Psalm 119 auch gesungen: In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort Gottes, der Herr Jesus ist das Wort Gottes auch. Also wir haben den Herrn vor Augen und wir leben in der Erwartung, dass er jederzeit kommen kann und wird. Das ist ein guter und großartiger Schutz davor, in die selbstzentrierte Sünde des Begehrens hineinzufallen. Wenn wir den Tag des ankommenden Herrn und die Erfüllung seines Heils vor Augen haben, stets, jeden Tag, nicht nur am Sonntag, wir fragen alle Zeit, was kann ich tun? Wie kann ich leben? Wie kann ich lieben, um ihm zu gefallen, der jederzeit kommen kann, um alles zu erfüllen? Die Werke der Finsternis ablegen und Christus anziehen, das geschieht dadurch, dass wir die bösen Werke bei uns erkennen und darüber Buße tun. Das ist das Ablegen. Und dass wir Christus anziehen, das geschieht dadurch, dass wir erkennen, dass er durch den Heiligen Geist sein Leben in uns und durch uns lebt. Und dass wir das dann ausleben. Stets den Herrn vor Augen haben heißt, ihn zu suchen, ihn besser kennenzulernen. Dadurch, dass wir ihn studieren in seinem Wort. Lasst uns unsere Zeit damit füllen, Christus zu studieren. Tust du das, wenn du zu Hause sitzt, in deinem Hause sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich schlafen legst? Wenn, immer und alle Zeit Christus studieren. Wir können überhaupt nichts Besseres mit unserer Zeit anfangen. Natürlich müssen wir arbeiten gehen. Und wir können während der nötigen Arbeit nicht die Bibel studieren. Alessandro kann nicht eine Gipsplatte an der Decke montieren und mit einer Hand die Bibel halten und darin lesen. Das geht nicht, das muss er natürlich nicht. Aber alle Zeit, die wir neben unserer Arbeit zur Verfügung haben, verbringen wir sie nicht oft damit, Vorsorge für das Fleisch zu betreiben, so wie der Apostel das hier noch sagt. Verbringen wir unsere Zeit nicht oft damit, Vorsorge für das Fleisch zu betreiben. Viel von unserer Freizeitbeschäftigung ist an sich nicht falsch, aber das, was in unseren Herzen passiert, wenn wir an sie denken, an diese Freizeitbeschäftigung, das, was in unseren Herzen dann passiert, entscheidet, ob das tatsächlich Vorsorge für das Fleisch ist. Alles, was wir tun, die gleichen Dinge können entweder gut und gottehrend sein oder sie können götzendienerisch sein. Die gleichen Dinge, was sie sind, wird eben dadurch definiert, was in unseren Herzen ist, was unser Herz dabei begehrt. Ist es die fleischlichen Lüste befriedigt zu bekommen? Oder ist es, Christus näher zu kommen? Überlege, wenn du eine Freizeitbeschäftigung tun willst, begehrst. Willst du das tun, um deine fleischlichen Lüste zu befriedigen? Oder willst du das tun, um Christus näher zu kommen? Das ist die entscheidende Frage. Und darum haltet den Christus heilig in euren Herzen. Heilig. Reserviert ist der Platz in meinem Herzen für Christus. Und damit, wir tun das, damit nicht Begierden wach werden und wir nicht in Sünde fallen. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Amen.